Autos Volkswagen dabei war.
Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über das Schöpferische im Menschen und im Kosmos vom 5. April 2016.
So, meine Lieben, wir machen weiter mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ich möchte es heute ein bisschen auch dann mit Dantes göttlicher Komödie in Beziehung setzen, weil da ist ja natürlich eine ganz starke Beziehung, weil das Inferno führt ja genau in diese Tiefen, schildert es aber natürlich jetzt wieder von einem ganz anderen Aspekt aus und von einer ganz anderen Warte. Wird vielleicht interessant sein zu sehen, also mit welchen Seelenkräften oder mit welchen Verfehlungen diese einzelnen Erdschichten nämlich zusammenhängen. Das hat ein gewisses System und es ist aber nicht immer leicht, den Zusammenhang zu sehen. Also bei manchen passt es sehr gut, bei manchen ist es sehr weit weg. Und das Zweite, was ich davor noch besprechen möchte, ist, wenn wir also wirklich den Menschen hier dazwischen stehen sehen, also zwischen diesen ganzen Hierarchien, die über uns sind, und dem Spiegelbild, wenn man will, dieser Hierarchien im Erdinneren, weil nichts anderes ist es. Also wir haben eigentlich geistige Wesenheiten, die, je mehr wir zum Kern kommen, immer stärker werden, also immer höher kann man nicht sagen, tiefere müsste man sagen, aber immer kraftvollere Wesenheiten sind es. Das heißt Wesenheiten, die in ihrem Widersachertum auch immer stärker und kräftiger werden, je weiter wir nach unten kommen. So wie wir hier eben mit den Hierarchien von der Engelhierarchie bis zu den Seraphim also immer einen Anstieg an Kraft zu verzeichnen haben. Da eben in positiver kosmischer Kraft, da in, wenn man will, antikosmischer Kraft. Das heißt also ganz egoistisch sich zusammenziehender Kraft, schließlich bis in einen Punkt sich zusammenziehen wollen. Weil der Punkt ist noch gar nicht gezeichnet. Der hat eine Bedeutung.
Entschuldige, ich habe vergessen, was ist die Fruchterde?
Ich weiß dann eh jeden Tag die Quelle allen Lebens eigentlich.
Aha, das ist Leben, ja.
Das ist Leben, ja. Also da kommt die ganze Lebenskraft her. Und da Feuer, Erde ist was sehr Zwiespältiges, weil zumindest bis zu einem gewissen Grad alles beseelte Leben auch von da gespeist wird. Allerdings eben in den irdischen Kräften, also nämlich in allem, was irdische Triebe, Begierden und so weiter sind, die aber notwendig sind, weil sonst kann sich ein Wesen gar nicht verkörpern auf Erden. Also wir könnten als Menschen nicht in der Gestalt, die wir heute haben, auf Erden, da stecken wir so ein bisschen drinnen, also das tun wir eh, wir könnten, und darum ist es auch so gezeichnet, wir brauchen auch dieses Untere, sonst könnten wir uns nicht wirklich inkarnieren, also nicht in einer solchen Gestalt, wie wir sie jetzt haben. Und das sind also die höchst egoistischen Kräfte in Wahrheit. Das sind die, die eigentlich im Grunde das ganze Erdenwesen aus dem Kosmos herausreißen wollen und einen Separatkosmos machen wollen, der dann nur aus dieser Erdenwelt im Grunde besteht. Und diese Kraft, also sich herauszureißen aus dem kosmischen Zusammenhang, wird eben immer stärker, je weiter wir dann nach unten kommen. Und das sind die Kräfte, die sich dann auswirken, zum Beispiel in der Schwerkraft schon, also dass unsere Erde diese Schwerkraft hat, die ist Ausdruck dieser zusammenziehenden Kräfte und am stärksten also die von da unten wirken. Und es ist eben eine Kraft des Zusammendrückens auch ganz stark. Das ist das, was der Dante auch sehr stark empfunden hat, dass eben wenn ich da in das Erdinnere geistig hineingehe, dann empfinde ich das als einen immer stärkeren Druck, der auf mich ausgeübt wird. Also ich werde eigentlich immer stärker zusammengepresst, immer schwerer wird alles. Während man beim Dante dann sieht, wenn es durch den Erdkern, durch den Erdmittelpunkt durchgeht, dann geht es plötzlich ganz leicht. Schon der Aufstieg geht eigentlich ganz leicht, weil jetzt quälen sie sich da 33 Gesänge lang hinunter. Das wird immer schwieriger und immer schwieriger. Die ersten gehen noch relativ leicht. Und man sieht es deutlich, wie die Schilderungen dann in den unteren Bereichen, das sind x Gesänge, die da durchgemacht werden müssen, zum Beispiel der, schon der achte Höllenkreis, Manipolge heißt es, ich kann sicher nicht italienisch richtig aussprechen, aber das heißt so viel wie die üblen Säcke oder die Sacktäler, das ist in 10 Unterabteilungen gleich aufgeteilt und da hat jedes mindestens einen ganzen Gesang, der dort eingenommen wird. Das sind also alles die verschiedenen Spielarten der Betrüger, im weitesten Sinne, die dort herrschen. Also da zersplittert sich es nämlich wirklich, also in 100.000 negative Eigenschaften, aber sehr, sehr schwerwiegende aus Sicht Dantes auf jeden Fall. Also, und das äußert sich, physikalisch äußert sich das eben namentlich in der Schwerkraft, in den Schwerekräften. Also wie überhaupt diese unterirdischen Bereiche noch steiner, wenn man jetzt wieder die verschiedenen Vorträge von ihm zusammenschaut, hängt das eben überhaupt mit gewissen physikalischen Kräften zusammen. Also das wäre der Bereich der sogenannten dritten Kraft über die Steiner, aber man weiß nicht ganz genau, was ist das eigentlich wirklich, weil es ist wahnsinnig schwierig. Und die Frage ist, kann man die nutzen, ist die negativ oder nur negativ oder und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr starke Sache und sie hängt mit unterschiedlichem zusammen, aber sie hängt auch mit den Schwerekräften zusammen, unter anderem. Also die haben den Mittelpunkt da und die oberste Schicht hängt mehr mit der Elektrizität nach Steiner zusammen, das mehr mit dem Magnetismus. Das sind also die drei unterirdischen Bereiche, die diese Kräfte hervorbringen, weil da das eigentlich im Grunde alles immer mehr überwunden wird. Also das heißt, wir müssen da in den kosmischen Weiten, weil das ist zugleich der Weg in die kosmischen Weiten, also wir kommen mit den Seraphim dorthin, das sind die eigentlich mit dem ganzen Kosmos verbunden sind am stärksten. Das sind die Botschafter von Stern zu Stern, wenn man es jetzt ein bisschen äußerlich betrachtet. Also deren Herrschaftsgebiet reicht eigentlich bis an die Grenzen des sichtbaren Kosmos hin. Also bis an die Grenzen dessen, was noch äußerlich irgendwie ein Pendant hat, sagen wir mal so, also irgendein Abbild hat. Während die Trinität, die darüber ist, ist sozusagen jenseits, außerhalb, überhalb, also außerhalb des Räumlichen, außerhalb des Zeitlichen drin. Und das heißt also, für uns erscheint der Bereich der Trinität im Grunde als ein Nichts, also mitgenommen. Weil wir finden also, ich kann nirgendwo im Raum draußen sagen, dort ist die Trinität. Das ist völlig sinnlos. Also ja, überall, aber jenseits, aber egal in welche Richtung. Und der Gegenpunkt ist also der Mittelpunkt der Erde, wirklich dieser eine Punkt, der Durchgangspunkt. Und im Grunde, in dem Moment, wo man den Durchgangspunkt hat, ist man im Grunde schon auf dem Weg ganz hinauf. Also wenn man so ganz richtig durchgeht, bei Dante ist das nicht ganz so geschildert, sondern da ist es so, dass man das durch den Mittelpunkt durchgehen und dann auf der anderen Seite der Erde halt herauskommen und dann zum Läuterungsberg kommen. Und der Läuterungsberg, die Stufen des Läuterungsberges, das hängt im Wesentlichen zusammen mit dem, was bei Steiner geschildert ist, als das Kamaloka, also als das Fegefeuer. Das ist der Bereich, das können wir uns dazu zeichnen, wenn diese Engelbereiche, die hängen ja jetzt auch zusammen mit den Planetensphären, also das wäre die Mondensphäre.
Jemand hat die mal genannt.
Ja.
Die kosmische Müllverbrennungsanlage.
so kann man das nennen. Ja. Das ist richtig. Aber es bleibt eben eine Schlacke und auf das werden wir nämlich noch kommen. Ja. Die hängt eben mit dem Bereich zusammen. Und das hat dann nämlich auch Bedeutung für das Leben nach dem Tod, wie sie das abspielen. Dann haben wir als nächstes die Merkursphäre. Die Merkursphäre, die Venussphäre, dann kommen die Geister der Form, das ist jetzt die Sonnenwelt. Das sind euch die Zeichen alle geläufig. Also Mond ist eh deutlich. Die anderen bestehen alle immer aus einem Sonnenzeichen, einem Mondzeichen und das Kreuz ist immer, das hat was mit der Erde zu tun. Also die geben eigentlich immer eine gewisse Auskunft, welche Kraft über welche dominiert. Also da ist die Mondenkraft sehr stark dominierend über die Sonnenkraft und beide zusammen dominierend über die Erdenkraft zum Beispiel. Das sagt das Zeichen aus. Da fehlt die Mondenkraft, da habe ich Sonnen- und Erdenkraft und so weiter. Da ist es die reine Sonnenkraft, noch verstärkt mit dem Punkt da drinnen. Dann kommen wir in die Mars-Sphäre. Da wird das Kreuz oben jetzt in der Regel als Pfeil gezeichnet, weil er ja so schön kriegerisch ist, der Mars. Obwohl ja große Mission im Gang ist, um zu befrieden sozusagen die geistigen Wesenheiten von dort, aber so ganz auswirken tut sich das bei uns zumindest noch nicht, aber es ist einmal ein Umwandlungsprozess in den Marskräften im Gang, sagen wir mal so. Dann geht es weiter, Geister der Weisheit, das ist der Jupiter, da ist das Kreuz und der Mond. Und die Saturnsphäre, da ist das der Mond und das des Kreuzes. Also in einem Fall dominiert also das Erdhafte über das Mondenhafte, im anderen Fall das Mondenhafte über das Erdhafte, was ich aus den Zeiten interpretieren wollte. Damit sind wir bereits an der Grenze unseres Planetensystems, dementsprechend die Krone. Daher sind die Throne auch die, mit denen die Evolution unseres ganzen Planetensystems begonnen hat, und zwar dem alten Saturn. Dem alten Saturn. Unser heutiger Saturn ist sozusagen so die Erinnerung irgendwie dran, und darum passt der Name irgendwo auch. Dann kommen wir bereits in die Fixsternsphäre hinaus. Das wird jetzt schwierig. Zeichnen wir die Fixsterne, 6 Sterne. Kann man das ausnehmen? Also zwei Dreiecke, die ineinander verschränkt sind. Das ist die Fixsternsphäre. Da sind wir bei den Cherubim, das ist also die Tierkreisregion. Und was ist darüber? Die Seraphim, die gehen eigentlich schon dorthin bis zu dem, wo ich jetzt gar keine Zeitung mehr habe, was man als den Kristallhimmel bezeichnen könnte. Das ist also astronomisch gesehen, wenn ich hinausschaue in den Kosmos, wäre das die Grenze, bis wohin wir überhaupt blicken können. Auch mit den fernsten Teleskopen, wo die Naturwissenschaft mit einem gewissen Recht, man muss es dann nur richtig interpretieren, sagt, da schaue ich bis in den Anfang der Welt hinein. Mhm. Weil, ihr wisst ja wahrscheinlich, also wenn ihr den Sternenhimmel anschaut, dass das Licht eine endliche Geschwindigkeit hat, oder besser die Lichtfinsternisgrenze, müsst ihr mal genauer sagen, je weiter was weg ist, desto länger braucht das Licht zu uns her. Das heißt, wir schauen teilweise mit den großen Teleskopen in Milliarden Jahre Vergangenheit. Und das heißt, wir schauen aber nach allen Richtungen. Wurscht wo, wir schauen also immer dort an den Anfangspunkt irgendwo zurück. Und dort ist in gewisser Weise die Feste. Das ist da, was auch in der Bibel, also in der Schöpfungsgeschichte. Bitte?
Die Feste des Himmels.
Die Feste des Himmels, ja, von der auch eben in der Genesis die Rede ist. Das Firmamentum heißt es auch, wenn man es übersetzt.
Bitte. Das heißt, es schaut also eigentlich ja, also könnte man meinen, anders aussprechen. Ah, jetzt, weil man schaut in die Vergangenheit.
Ja, genau. Also eben in kosmischen Dimensionen ist Raum und Zeit so in gewisser Weise auch nicht voneinander zu trennen. Ich schaue in eine Raum- und Zeitperspektive im Grunde hinein. Also ich schaue in die Entfernung, aber auch in die Vergangenheit zugleich. Und das lässt sich da nicht mehr trennen voneinander im Grunde. Also es gibt kein gegenwärtiges Bild des gesamten Kosmos. Das ist auch ganz, also etwas, das wir sinnlich wahrnehmen können. Das ist das Problem. Also nur in der Nähe spielt das keine Rolle, da ist die Lichtgeschwindigkeit zu groß, um da einen wirklichen Unterschied zu machen. Aber im Grunde sind Raum und Zeit nicht mehr trennbar in der kosmischen Dimension. Das ist ja das, was in einer gewissen Weise halt wahnsinnig abstrakt hat der Einstein dann auch mit seiner Relativitätstheorie unter anderem als Ergebnis gebracht hat. Und dass tatsächlich sogar Raumkoordinaten in Zeitkoordinaten übergehen können, je nach der Betrachtungsweise. Also diese klare Trennung, das ist räumlich, das ist zeitlich, hört sich im Kosmos auf. Das ist nämlich ganz interessant. Und das, was am weitesten entfernt ist, die Feste, dort löst sich dann überhaupt der Zeit- und Raumbegriff auf. Also da verschlingen sie die in gewisser Weise ineinander und führen sie ad absurdum, könnte man sagen. Also von mir aus mache ich da einen Strich jetzt her, da ist Ende. Da ist die Welt, jedenfalls für die Sinne mit Beutern vernagelt, da wird es kein Rauskommen. Und das drüber, das und darunter, das ist eh gut, dass wir das nicht zeichnen können. Also die Trinität lässt sich nicht durch irgendwas Räumliches ausdrücken und der Erdmittelpunkt im Grunde auch nicht. Der Punkt des Ausdehnungsloses eigentlich auch nicht. Weil sehen könnte man erst, wenn er eine winzige Ausdehnung wenigstens hat, und das ist schon zu viel. Das ist eigentlich dann schon die Umgebung des Mittelpunktes.
Aber der Strich folgt noch nicht, da gibt es zwei Seiten, oben und unten.
Ja, genau. Genau.
Strich und Punkt.
Das ist. Aber es ist immer nur ein Zeichen, nur ein sehr vages Symbol, weil bei einem das Ganze im Außen kann man trotzdem nicht sagen, weil dann glaubt man wieder, da geht der Raum weiter, das ist halt wie bei einem Zimmer, ist halt draußen oder vor dem Haus oder sonst wo. Aber das ist nicht, da gibt es keinen Raum mehr, da gibt es keine Zeit mehr außerhalb dessen. Und genauso hört sich es im Mittelpunkt auf. Der Raum sowieso, wie ein Punkt, wo die Dimension auf Null zusammenschrumpft, ist sowieso der Raum weg, aber auch die Zeit hört auf. Im Punkt, im Mittelpunkt. Das ist eine gute Denkaufgabe. Es ist eine gute Denkaufgabe. Und das sind aber Dinge, die sich in den physikalischen Gesetzen teilweise widerspiegeln. Auch wieder so ein Ergebnis, gerade der Relativitätstheorie, je größer die Schwerekräfte werden, desto langsamer vergeht die Zeit. Das bis sie praktisch stehen bleibt. Also das heißt, und Zeit hat wieder was aber auch zu tun mit den Ätherkräften irgendwo ja ganz stark, und das heißt, die Schwerkraft ist genau das Gegenteil der Ätherkräfte. Die Ätherkräfte sind die leichte Kräfte, die sind die, die uns eigentlich mit dem da oben verbinden. Also wenn ich den Ätherkräften folge, dann zischt das alles da hinaus. Also wir könnten zum Beispiel, wenn wir die Schwerekräfte nicht hätten, das heißt diese stark egoistischen Kräfte nicht hätten im ganzen Erdengebiet, dann würden wir uns zerstreuen im ganzen Kosmos. Ja, das ist schon der Fall, sagt Steiner ganz deutlich, beim Bereich der flüssigen Erde. Wenn da nicht massiv die mineralische Erde darauf lagern würde, wenn ich die sozusagen wegnehmen würde, dann würde ich das Ganze eigentlich die explosionsartig in den Kosmos ausweiten.
Also das ist ein Tod eigentlich, ne? Das plötzliche
Ausgehen. Ja, sicher. Also aus irdischer Perspektive gesehen auf jeden Fall. Weil man kann es natürlich aus geistiger Perspektive dann als den Befreiungsakt sehen und das Aufgehen in den Kosmos. Und zwar letztlich ein geistiges Aufgehen in den Kosmos. Das ist immer, so wie man auch den physischen Tod als Mensch auch sehen kann als Geburt ins Geistige. Das hat immer die zwei Seiten. Aber es stimmt, also alles, alle die Kräfte eigentlich arbeiten in gewisser Weise daran, das aufzulösen wieder irgendwie. Also überhaupt jetzt, wo wir über der Mitte der Erdentwicklung sind, wird auch immer mehr die Aufgabe, frage ich, dass das irgendwann einmal aufgelöst wird, dass sich das zerstört und dann fallen diese Kräfte weg. Aber jetzt sind sie sehr, sehr stark noch. Und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, mit dem Mittelpunkt ist dieses Wesen Sorat verbunden. Von dem also in der Apokalypse die Rede ist. Das ist der Sonnen- oder Erdendämon.
Welche Farbe geht man mit dem? Ob man noch viel gescheit ist.
Ich mache ihn braun. Also das ist der Punkt, den man eigentlich nicht zeichnen kann. Ich kann ihn jetzt auch nur so klein schreiben, wie es seiner Macht jedenfalls nicht entspricht, weil die ist ziemlich groß. Das wird der mit dem Erdmittelpunkt zusammenhängt und eigentlich der unmittelbare Gegenspieler des Christus ist. Der sein Wirkungszentrum eigentlich auch hier hat, im Grunde. Von hier die ganze Erde durchdringt, aber sein Wirkungszentrum ist genau hier auch. Also die sitzen am selben zeitlos raumlosen Punkt im Grunde. Weil hier hört Zeit und Raum genauso auf, wie es oben aufhört. Und
super, da heißt das jetzt, dass der Christus eigentlich in Erdmittelpunkt 2 Gegner hat.
Naja, die Asuras hängen mit dem ganzen Umkreis zusammen. Also da kann man sagen, das ist die Trinität der Widersacher, Luzifer, Ahriman, Asuras, die schon sehr nahe sind. Aber hier, der Sorat ist der unmittelbare Gegenspieler und da geht es nämlich wirklich um die makrokosmischen Ich-Kräfte. Oder die Gegenkräfte dazu. Also, weil die sind nicht alle drei, weil bei den Asuras kommt schon sehr stark heran, weil die sind natürlich auch schon sehr stark unter dem Sorat Einfluss. Aber trotzdem ist erst das Sorat-Wesen das, das wirklich an dieses makrokosmische Ich herankommt und dazu das Gegenprinzip in Wahrheit darstellt. Und da jetzt nicht das Tor natürlich öffnen will zur Trinität, sondern im Grunde eine ganz andere Welt eröffnen will. Also das heißt, das Wesen Sorat hat eigentlich das Bestreben, das Ganze, noch Möglichkeit, gleich alles mit durch dieses Loch hineinzuziehen in eine ganz andere Welt, die nichts mit der Trinität zu tun hätte. Also das, und wir sind jetzt also sehr stark im Erwachen, im zusätzlichen Erwachen einmal der Asuras, aber im Hintergrund steht das natürlich auch stark bereits. Und das wird noch wesentlich stärker werden. Weil das sind dann auch Dinge, weil es ums makrokosmische Ich geht, was dann auch die Menschheit insgesamt da sehr stark betrifft. Also nicht nur das Einzel-Ich des Menschen, sondern was die Menschheit als Ganzes eben abziehen will in eine ganz andere kosmische Entwicklung. Was die Luzifer, Ahriman, Asuras für sich alleine nicht schaffen würden. Also wie soll ich sagen, der geheime Agent aller dieser ist dieses Sorat-Wesen. Von dem der Johannes eben in der Apokalypse spricht. Und dem ist als einziger eben die Christuskraft gewachsen. Also Luzifer erharrt der Erlösung letztlich durch den Menschen. Ahriman in gewisser Weise auch. Also selbst bei, obwohl es da schon sehr schwierig wird. Bei den Asuras sind wir jedenfalls noch nicht so weit. Also da brauchen, ich meine, wir brauchen überall der Hilfe des Christus. Aber hier schaffen wir es schon, wenn wir wirklich diese Christuskraft in uns rege machen. Das müssen wir eh nochmal eigens und genauer besprechen, was ist das menschliche Ich eigentlich und wie hängt das mit dem Christus zusammen. Weil in gewisser Weise ist es der Christus in uns, das Ich, in einer gewissen Weise. Er ist sozusagen die mikrokosmische Form des Ich, die sonst makrokosmisch ist. Und trotzdem ist aber jeder Mensch eine eigene Individualität. Aber das ist ein sehr komplexes Problem. Aber da geht es einmal auf die Kräfte, die uns davon abhalten wollen. Aber schauen wir uns jetzt einmal an, welche Kräfte der Dante schildert. Ich werde das jetzt nochmal schon mit der Berliner hinschreiben können.
Oh ja,
ein bisschen was weglösch. Wird das schon gehen? Stellen wir mal die kommenden Planeten zur Seite. Das sind wir einer nicht. Dann können wir ein bisschen was dazu schreiben. Also die mineralische. Die mineralische Erde, das Mineralreich, das also wirklich noch korrespondiert auch mit dem tatsächlichen äußeren mineralischen, wo wir es also wirklich noch mit der physischen Welt im Wesentlichen zu tun haben, weil es da dann schon ins Ätherische, sogar Astralische übergeht irgendwo. Aber dieser Bereich hat was zu tun mit dem, was bei Dante als die Vorhölle bezeichnet wird. Die Vorhölle. Und in der Vorhölle, da sitzen im Grunde in Wahrheit alle, aber das müssen wir jetzt gleich noch besprechen, was damit gemeint ist, die, naja, sagen wir mal so, die Verbindung mit dem Christusimpuls noch nicht gefunden haben. Sagen wir es einmal deutlich so. Weil es hat ja jetzt in Wahrheit nichts damit zu tun, ob sie in vorchristlicher Zeit oder in nachchristlicher Zeit gelebt haben, weil es ja eher Reinkarnation gibt. Das hat nur die Kirche dann immer das Problem, dass da nicht darüber kommt, warum es ja so interessant ist, dass dann Ausnahmefälle gibt. Also der Kaiser Trajan zum Beispiel, den der Dante und überhaupt die Römer so verehrt haben und auch in der Kirche so verehrt wurde, weil er so tugendhaft war und so vorbildlich war, dem wurde durch die Gebete Gregors des Großen eine neue christliche Inkarnation ermöglicht, damit er die Taufe empfangen kann und damit er dann auch ins Paradies eingehen kann. Also das ist eine ganz interessante Geschichte, wie man das damals juristisch, kirchenjuristisch gedreht hat.
Ja, Illusionen.
Ja, sicher. Ja, aber es ist klar, man ist einfach dadurch, dass man die Reinkarnationslehre ausgeblendet hatte, ist man einfach in gewisse Schwierigkeiten gekommen, weil was mache ich mit den ganzen großen Personen der vorchristlichen Zeit? Da habe ich einmal große Schwierigkeiten, die alle müssen alle in der Hölle schmoren, haben wir Pech gehabt. Zur falschen Zeit auf die Welt kommen Ende. Also jetzt haben wir irgendeinen Ausweg finden müssen. Interessanterweise wenigstens die biblischen Patriarchen und die ja auch vorchristlich geboren wurden, also die sind gleich bei der Erdenfahrt oder Höhenfahrt Christi, sind die gleich mitgenommen worden. Der Dante schildert das zumindest so, also, weil die müssen in den Himmel kommen, sie gehört dorthin sozusagen, also wie bringe ich das dorthin, also gut, das sind also gleich mit, aber sonst niemand außer. Eben der Trajan ist ein Beispiel und dann gibt es noch irgendeinen anderen, oh ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das jener Pinhas oder Pineas, der eine ganz interessante Figur ist, der zur Zeit Moses aus Eifer für Gott ein Paar das Unzucht betrieben hat, nämlich Unzucht hieß also, dass sie Israeliter eingelassen hat mit einer Nicht-Israelitin und so, also das war das Problem, dass der aus religiösem Eifer dieses Paar mit dem Speer durchbohrt hat. Das wurde damals als große Tat gefeiert. Wobei das auch wieder jetzt natürlich im Bild irgendwo zu nehmen ist. Das ist die Frage, was ist der Speer und so weiter. Also es ist nicht unbedingt im äußeren Sinn zu nehmen, weil noch dazu ist der Pinhas oder Pinhas eine sehr interessante Figur, weil an einer oder zwei Stellen erwähnt Steiner, dass das eine frühere Inkarnation des Propheten Elias war. Das ist die erste fassbare. Die wird dann meistens, wenn es über die Inkarnationen vom Elias gesprochen wird, wird die kaum erwähnt. Da gibt es also die klassischen Elias, Johannes der Täufer und dann, wobei es da eben auch eine spannende Stelle gibt, wo er plötzlich nicht von Johannes dem Täufer spricht. Also das ist ja sehr spannend, ist bei der letzten Ansprache ist das die letzte öffentliche Ansprache, die Steiner gehalten hat, ist ein kurzer Vortrag. Da ist es also plötzlich nicht mehr Johannes der Täufer, sondern der Apostel Johannes. Das ist ganz interessant. Aber und dann eben der Raphael und der Novalis. Also das sind die vier, die meistens genannt werden, aber eben vor dem Elias ist noch der Phinehas oder Phinehas. Und der sei eben so, laut Dante zumindest, eben so erfüllt gewesen von der Sehnsucht nach dem Göttlichen und von dem Vertrauen ins Göttliche, dass er sogar in der Hölle, weil er ja vorchristlich geboren war, dorthin musste, aber auch dort das Licht Gottes sozusagen noch sehen konnte oder noch erspüren konnte und dadurch auch den Aufstieg dann das geschafft hat, also der Hölle zu entkommen. Aber das ist also ein ganz, ganz, ganz besonderer Fall.
In welchem Kulturkreis lebt dieser Phinehas?
Auch im hebräischen Kulturkreis. Also das war zur Zeit der ägyptischen Gefangenschaft noch, also zur Zeit Moses eigentlich. Also kurz vor dem Auszug aus Ägypten war das. Ja, also das ist also mal diese Vorhölle. Und jetzt ist die interessante Frage, die sich jetzt dann stellen muss, wenn man mit Hölle jetzt so wie der Dante, wie auch schon die Griechen, sprechen ja von der Unterwelt. Jetzt muss man sich einmal fragen, wie bringt man das zusammen mit der Schilderung des Lebens nach dem Tod, wie Steiner schildert, mit dem Fegefeuer, also was der Mondensphäre entspricht und dem Aufstieg durch die Planetensphären, bis man dann da irgendwo durch die Welt in Mitternacht durchgeht, das heißt also da an die Grenze kommt irgendwo und dann wieder absteigt zur Inkarnation. Und Wo finde ich da die Hölle dabei? Das ist ja das Interessante. Wieso stecken da jetzt welche da drinnen oder wie ist das eigentlich? Naja, also das, was da durchgeht, ist also tatsächlich der Weg der Individualität. Also das Ich. In welcher der Gelbes und ich finde da ein Gelbes. Nochmal ein lichtes, sonnenhaftes Ich. Also das heißt, wenn der Erdenmensch durch den Tod durchgeht, macht er diesen Weg, Aufstieg da hinauf und Abstieg dann wieder zu einer neuen Inkarnation, wobei die Kräfte
von da unten,
die da aufsteigen, die holen ihn eigentlich herunter. Das sind die Kräfte, die ihn herunterholen. Und das ist jetzt die gute Frage, wieso holen ich die herunter? Weil sie nämlich eine Verwandtschaft mit ihm haben. Wenn wir da durchgehen, also da Mondensphäre, da ist das Kamaloka. also Fegefeuer. Das ist also im Wesentlichen die Mondensphäre. Das ist auch der Bereich, also wo Dante den Läuterungsberg ansetzt, der reicht nicht ganz bis ans Ende der Mondensphäre im obersten Bereich, also am Gipfel oben ist dann das irdische Paradies, das ist auch der Bereich, wo sich die Menschheit also aufgehalten hat, bevor sie eben zur ersten Inkarnation heruntergestiegen ist. Also das heißt, ab dem Bereich etwa gegen das Ende der Mondensphäre zu, das heißt also gegen den Bereich, wo jetzt der Mond sich bewegt auf seiner Bahn, dort etwa hört die Bindung, die unmittelbare Bindung an die Erde auf. Und der Bereich bis daher dient also der Überwindung der Bindung an die Erde im Grunde. Und das heißt, loswerden der Kräfte, die von da unten wirken. Und eben alles, was wir an egoistischen Kräften entwickeln, was passiert mit dem? Das ist jetzt die Frage, was passiert eigentlich im Kamaloka? Man kann sagen, es wird verbannt hier, also im Bild wird gesprochen, aber es löst sich dann einfach in nichts auf. Das ist der Punkt. Sondern man kann, wenn man das Bild gebrauchen will, es rieselt als Asche hinunter und setzt sich da fest. Und das wird begierig eigentlich von den Herrschaften angesaugt. Die nähern sich geradezu davon. Und das sind aber Dinge, also seelische Kräfte, einmal vor allem also astralische Kräfte, die wir nicht abtun können im Kamaloka, also da, wo wir es eben nicht schaffen, sie abzutun im Kamaloka, das heißt sie wirklich zu verwandeln, sondern die schneiden als Asche da hinunter, warten aber darauf, von uns irgendwann einmal aufgelöst zu werden. Nur wir können es eben nicht sofort, also wenn wir jetzt sterben, schaffen wir das einfach nicht, sondern wir lassen einen Rückstand zurück. Und der, wenn man so will, sickert in die Erdensphäre hinein. Der und hat jetzt eine gewisse Verwandtschaft eben zu den entsprechenden Regionen.
Ist das der Erdenrest, der in zwei
angeschlossen wird? Ja, das ist der Erdenrest, genau. Genau, das ist der Erdenrest. Naja, es ist eigentlich nichts Physisches, wobei es da zumindest noch als wirksame Kraft im Physischen wirkt. Also das heißt, gewisse Kräfte, die wir zurücklassen, das sind aber die mildesten, das sind eben die, wo die einzige Verfehlung unter Anführungszeichen ist, dass wir uns nicht mit der Christuskraft verbunden haben. Und was heißt das? Dass wir nicht unsere eigene Ich-Kraft voll entwickelt haben, sondern dass wir im Grunde noch völlig stehen unter dem direkten Einfluss von allem, was von da herunterkommt. Ausschließlich. Und noch nichts entwickelt haben, was jetzt da in dem Ich-Punkt in uns aufleuchtet und von da an geistiger Kraft entsteht. Weil das hängt mit der Christuskraft zusammen. Und wenn es von außen kommt, eben nicht. Aber das kann ganz tugendhaft und ganz weisheitsvoll sein trotzdem. Dann ist es das, was von mir aus weisheitsvoll die mineralische Erde durchdringt. Das sind durchaus jetzt keine negativen Kräfte. Also sie sind, oder nur in dem Aspekt negativ, dass sie noch nicht individualisiert sind. Sie sind im Grunde kosmische Kräfte. Kosmische Kräfte, die hineinwirken, also das hängt mit den kosmischen Kräften sogar zusammen, die auch in der Kristallbildung und so weiter sehen kann. Das ist gleicher Art. Und tatsächlich, also hat im Grunde die ganze vorchristliche Entwicklung sehr stark beigetragen, einmal das auszufordern. Weil nicht zufällig praktisch gleichzeitig mit dem Moment, wo der Mensch in die Verkörperung tritt, entsteht überhaupt erst die kristalline Erde. Also die Kristallbildung. Bis dahin war alles noch zähflüssig, wenn man so will. Das heißt amorph, irgendwo noch nicht kristallin. was wieder ein nächster Sprung ist, die Kristallgestalt hat eine unheimliche Beziehung zum Ich. Das hängt mit dem Ich ganz stark zusammen. Also wenn ich ein Bild fürs Ich zeichnen will, dann ist am besten eigentlich ein Kristall zu zeichnen. Und wenn ich es eben überhaupt irgendwie abbilden will, weil im Grunde lässt sich es nicht abbilden. Aber das, was es unmittelbar baut, mit dem es unmittelbar die stärkste Beziehung hat, ist die Kristallkraft. Und die hängt wieder im Kristallhimmel zusammen. Und auch nicht zufällig heißt der auch wieder so. Das ist also das, was Gaud jenseits oder diesseits der Trinität ist, wie man es nennen will. Also das Erste, was heraussprüht, ist eigentlich die Kristallfeste. Oben im Wahrheit. Das ist das Allererste, sonst gäbe es die Schöpfung alle. Auch wenn es in der Bibel ein bisschen später geschildert wird, aber im Hintergrund ist das einmal da. Und die ist Ausdruck, wenn man will, der kosmischen Schöpfertätigkeit des Christus, weil der macht eigentlich, dass die Schöpfung in Erscheinung tritt. Wenn nur die Vatergottheit da wäre, die würde in sich ruhen und gar keine Schöpfung hervorbringen. Erst dadurch, dass das Sonnesprinzip dazu kommt, kommt es dann der Schöpfungsorgan überhaupt in Gang. Und das Erste, was kommt, ist, dass sozusagen der Kristallhimmel entsteht. Das ist eigentlich noch gar nichts Fassbares für uns. Das ist nur die Grenze, was ins Raum und Zeitlose übergeht. Aber das kommt ja vor. Und die Kristallgrenze, die irdische Kristallgrenze, hängen am stärksten mit dem zusammen. Die bilden sich am meisten ab, also in jedem Kristall. Und die Ich-Kraft ist Gott dahinter. Also das ist, und genauso kann man sich das bei einem irdischen Kristall denken, wenn man so als Bild nimmt, ist unsichtbar das Ich dahinter, aber das Erste, was in Erscheinung tritt, Kristallgestalt. Also das heißt zum Beispiel, dass wir uns überlegen müssen, wie dann einmal die Auferstehungsgestalt und so weiter ist. Das ist halt, die wird sicher nicht so genauso sein, wie wir jetzt dastehen. Weil unsere Gestalt, so wie sie jetzt ist ja auch angepasst den Verhältnissen, wo wir im Dograd stehen. Genau, ein bisschen da hineinragen ins Himmlische und im Sumpf aber auch drinnen stecken irgendwo. Also das heißt, wenn wir durchs Kamaloka durchgehen, dann riedeln da Kräfte hinunter von uns. Und das ist die Schlacke, die jetzt in die verschiedensten Bereiche hier hinunter sinkt.
Ich habe jetzt noch eine Frage.
Bitte.
Da gibt es doch, ich weiß jetzt nicht in welchem Ministerium-Drama,
ja.
Ahrenmanns Reich, der spricht ja von Rinsen.
Ja.
Das Riesel Stoff von oben.
Ja, genau. Genau, das ist eigentlich das, ja. Das ist eigentlich das, genau. Genau. Weil da geht es auch nicht um Äußeres, Stoffliches, sondern genau das rieselt herunter. Und das sind die Dinge, die aber darauf warten, von uns aufgelöst zu werden, weil das sind die Schlacken, die wir zurücklassen, ganz individuell, jeder einzelne Mensch. Und der Punkt ist, das kann auch nur von uns aufgelöst werden. Niemand anderer kann das auflösen. Wenn es wir nicht tun, dann schnappen sie die das irgendwann einmal und bilden sich daraus wirklich, wenn man so will, die Kraft oder den Stoff im übertragenen Sinn, aus dem sie einen Separatkosmos irgendwann gestalten. Das ist ja jedenfalls das Bestreben. Also die reißen Stücke heraus. Und zwar namentlich also aus unserem Astralleib, aus Ätherleib sogar, kommt auch was Physisches, aus dem Physischen, nämlich aus der Formgestalt des Physischen kommt etwas heraus, das sind die krallen sich das, das ja, die holen das heraus. Und wenn es da Richtung Asura Sorhat geht, also namentlich Sorhat, ginge es sogar darum, also dass Splitter aus dem Ich herausgerissen werden. Das, das ist das, was also in Zukunft dann immer die größere Bedrohung wird. Daher, das ist wirklich die Anti-Ich-Kraft, wenn man so will.
Noch wieder eine Frage.
Bitte.
Entschuldige. Es gibt Krankheitsbilder,
ja,
bei denen gesprochen wird von diesen sogenannten multiplen Persönlichkeiten.
Ja.
Ist das schon ein Hinweis auf dieses zersplitterte oder...
Das kann teilweise auch sein, aber das hat verschiedene Ursachen. Ich meine, das fängt schon mal damit an, dass wir ja normal, ganz normal, ja in Wahrheit mit unserem Seelenleben, mit das wir in uns sind, wir sind ja nicht allein mit uns in Wahrheit, auch wenn wir in uns sind, sondern da wirken Tote mit, da wirken der Geist Lebender auch mit, die in uns wirken, also sei es auch nur, wenn man schon nur ganz äußerlich nimmt, also was uns beeinflusst an Meinungen, die von außen kommen, aber das sind ja Wesenheiten, zumindest Elementarwesenheiten, und die wirken in uns. Und das Problem ist, wenn ich die Herrschaft darüber verliere und die nicht alle im Griff habe, dann entsteht so etwas wie eine multiple Persönlichkeit, wo also sich Teile davon selbstständig machen. Und das Ich eben einfach nicht die Kraft hat oder die Möglichkeit hat, mit dem fertig zu werden und dem Zaum zu halten. Und das wird in Zukunft immer schwieriger werden. Das wird immer schwieriger werden, weil wir in der Vergangenheit viel mehr Hilfe dabei hatten, das zusammenzuhalten. Und das ist mit ein Grund, warum heute viele Menschen vor der Begegnung mit dem Geistigen noch zurückschrecken, und zwar mit einem gewissen Recht zurückschrecken, weil dann würden sie als erstes merken, was da alles wurlt. Und dass sie bei Gott, bei sich selbst nicht allein zu Hause sind, sozusagen. Und wenn sie dann merken, welche Mitbewohner da alle sind, dann wird ihnen nicht ganz zu Unrecht Angst und Bang fallen, wenn sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das wird zukünftig ein immer größeres Problem werden. Wir sind eben wirklich auf dem Übergang, wo jetzt alles durch den Mittelpunkt des Ich heraus geschehen muss, was früher alles eben noch von der ganzen Hierarchienwelt getragen und gestützt wurde. Und die ziehen sich aber immer mehr zurück, entlassen den Menschen in die Freiheit, müssen ihn in die Freiheit entlassen. Und das heißt, sie können nur indirekt dann eingreifen, wenn wir es wollen. Wenn es unser freier Wille ist, dann ist es schon möglich, dass sie kommen. Aber wenn wir sie sozusagen wirklich sehr bewusst hereinbitten, dann geht das. Gut, also das ist der Bereich der Vorhölle. Dann das nächste, also die ist noch bei Dante relativ formlos geschildert. Also sie hat die Tragik, dass ihnen das göttliche Licht verschlossen bleibt. Das scheint also nicht bis da hinein. Also es ist eine geistig finstere Welt, aber sie ist nicht mit Leiden verbunden. Wobei dieses Abgeschlossensein vom Licht eh schon weit genug ist, aber sonst nichts weiteres. So, dann geht es weiter, den Bereich der flüssigen Erde, wo also die eigentliche Hölle jetzt beginnt. Also nicht mehr die Vorhölle, sondern die eigentliche Hölle beginnt. Dort siedelt er die Wollust an. Wollust ist also der nächste Bereich, wird er mit der flüssigen Erde Wollust. Also was deutlich luziferisch ist, nicht alles, was mit Wollust zu tun hat, ist also am stärksten luziferisch. Und dann kommt als nächstes der Geiz. Schau ich noch, dass ich mich nicht irre, aber es ist der Geiz und dann die Gier. So. Ja, der Triebhaftige.
Nein, es kommen zwei Plätze. Es kommt zuerst die Gier und dann der Geiz. Ja, die Gier, das passt da. Ja, genau. Die Gier. Also das heißt, die Gier einmal im Essen, Essen, Trinken, also die Gier überhaupt, also irgendwas Irdisches, sich einzuverleiben. Das ist also das der nächste Bereich. Und der passt sehr gut zu dem Bereich Erdendampf, die Gier. Also Erdendampf ist nämlich das, was also die wirklich ganz tiefen irdischen Triebe und Begierden sind da drinnen. Also das eben alles, was Begierde ausmacht. Also das ist hier. Die Wollust hat dem gegenüber noch was viel Leichteres im Vergleich. So, im Bereich der Wassererde, sehr interessant, nämlich jetzt kommt der Geiz. Der Geiz einerseits, andererseits muss man dazu sagen, Verschwendung. Das Gegenteil. Verschwendung. Müsste man eigentlich bei allen schon das Gegenbild nehmen, der Dante schildert es nicht überall so deutlich, aber es blitzt an vielen Stellen durch, dass er eigentlich immer das Bild hat, das richtige Maß ist das mittlere zwischen zwei Extremen. Also, das heißt, Extreme heißt entweder es geht mehr ins sich auflösen oder es geht ins sich verhärten. Also zum Beispiel bei der Wollust könnte man das Gegenteil, so die totale Frigidität, die totale Lustlosigkeit, die totale Askese, was eigentlich auch nicht das normale Maß dann ist. Und das heißt, es ist eigentlich gerade in dem Bereich dann eben entweder ist es mehr das Luziferische oder bereits das Arimanische, das aus der Tiefe wirkt. Also das Arimanische ist immer das Zusammenziehende, das Verhärtende, also Wollust ist beim Ariman nicht zu Hause. Da ist also, das ist das Gegenteil davon. Also der ist eiskalt, der ist frigide sozusagen, wenn man will. Der Geiz als solches ist schon was sehr stark Arimanisches, weil die Geste des Geizes ist.
Ja.
Das, zusammen, das ist also eine typisch die arimanische Geste. Und die ja nicht auslassen wollen. Das ist eine Geste, die eigentlich der Luzifer nicht macht. Der Luzifer ist eigentlich der verstreut nach allen Seiten. Also das heißt, der Verschwender ist der Luzifer dann in dem Fall. Und das Interessante ist jetzt, nämlich die Wassererde, die Formenschicht zugleich. Das sind nämlich diese Kräfte. Das sind dieselben Kräfte, die jetzt so stark formend wirken. Die, wie soll ich sagen, den Hintergrund bilden, dass überhaupt die mineralische Erde möglich ist. Die nämlich aus dem Irdischen jetzt die Möglichkeit schaffen. Das eine ist, sind die Kräfte, die von oben kommen, die würden sich aber niemals stofflich manifestieren, wenn nicht die Wassererde da wäre. Die gibt dem Ganzen Substanz eigentlich erst. Weil sonst wäre das ein rein physisch-geistiges Gebilde. Das heißt, ein Kristall hätte die physikalischen, physischen Gesetzmäßigkeiten eines Kristalls, wäre aber trotzdem völlig übersinnlich, weil er nichts Stoffliches hat.
Und hat das aber dann da nicht im Körper, also mit dem Wassererde zum Beispiel, mit den Flüssigkeiten?
Naja, es hat was zu tun mit den Kräften, die überall aus dem Flüssigen das Feste schaffen. Also dort, wo aus dem Flüssigen das Feste auskristallisiert, der Moment des Auskristallisierens, könnte man sagen, der ist charakterisiert durch die Wassererde. Man könnte als Bild nehmen, es ist das Wasser, das umfließt und dann irgendwo zusammenzieht und da kristallisiert es heraus. Und das ist eigentlich aus Sicht der Wassererde entsteht da ein Hohlraum. Und der ist der Kristall. Also Steiner schildert das ganz deutlich. Ich müsste mir eigentlich denken,
wenn ich mir die Wassererde zu einem Kristall dazu denke, dann muss ich mir den Raum, den der Kristall einnimmt, als Hohlraum denken und mir das Ganze rundherum ansehen. Und das ist die Wassererde, das sind die Kräfte, die eigentlich den Kristall formen. Und stofflich wird er dann, wenn das sozusagen jetzt mit Stoff ausgefüllt wird, der Leerraum. Ansonsten, wenn nur diese Kräfte wirken würden, dann wäre der nicht stofflich erfüllt, das heißt, der wäre übersinnlich, dann wäre es ja wirklich ein Hohlraum. Aber das wird dann auch Stoff, das hängt mit den Kräften, die noch von unten kommen, zusammen, die stopfen dann immer mehr hinein. Aber dieses formende Prinzip, das sind die Kräfte, die auch im Geist drinnen wirken, das ist dieselbe Gestik, die drinnen wirkt. Sonst würden das immer und ewig kosmische Formkräfte bleiben. Und da muss es aber doch in die irdische Formgestalt gehen. Weil auch das ist ein Unterschied, ob ich sozusagen ein Kristall habe, der, wenn ich so will, den ganzen Kosmos umspannt, oder ob ich da viele kleine Einzelkristalle habe. Ob sie jetzt stofflich sind oder nicht. Aber das Irdischwerden auch der Form betrifft auch jetzt den physischen Leib des Menschen natürlich ganz stark, weil nur dadurch kann zum Beispiel jeder Mensch dann seine eigene physische Gestalt entwickeln. Weil wir individualisieren ja, sonst hätten alle Menschen eine kosmisch gegebene physische Gestalt, alle dieselbe. Und so haben wir aber nur das Grundbild, aber wir variieren es. Und das ist das, was neu dazu kommt. Und dazu ist die Wassererde ganz wichtig.
Wo kommt das, was wir alle gemeinsam haben, das Ähnliche, also die ursprüngliche Menschen?
Die ursprüngliche Form, die kommt von sehr hoch. Also wir haben das Bild jetzt durch dieses gemeinsame Urbild aller Menschen eigentlich durch die Geister der Form, durch die aber der Christus wirkt. Den Christus kann ich da oben genauso hinschreiben zunächst einmal. Also der wirkt durch die Geister der Form. Das sind die Schöpfergötter der Bibel, also die Elohim zugleich. Das sind die. Also die hängen eben sehr stark, Geister der Form, die hängen mit der Wassererde oder Formerde sehr stark zu tun. Und wenn es zum Beispiel heißt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, oder genauer der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, Ruach Elohim Arachet, und Albenete Hom, dann sind diese Wasser eigentlich gemeint. Und jetzt muss man noch dazu sagen, diese Wasser sind natürlich jetzt nicht unser äußeres Wasser, sondern es ist Strömen des Seelisches, muss man auch dazu sagen. Weil ab dem Zeitpunkt mineralische Erde habe ich es nicht mehr mit physischem oder mit stofflichem zu tun. Das heißt also, man darf sich da der Weg ins Erdinnere nicht jetzt so vorstellen, also ich nehme einen großen Bohrer hinein, dann finde ich das natürlich so nicht. Also kein Geologe wird jetzt die Wassererde mit einem äußeren Bohrer finden und das anbohren. Der bleibt eigentlich immer in der mineralischen Erde stecken. Es ist eher so, wie wir sagen, ich habe einen physischen Körper, der ist aber belebt, das heißt, Leben ist auch darin, nur da kann ich nur so physiziertes Leben werde ich nicht finden. Und das Seelische werde ich schon gar nicht finden. Also ich werde nicht finden, da in dem Gehirnlatten, da sitzt das Seelische jetzt, oder in dem. Sondern da muss ich eben halt seelisch-geistig in die Tiefe gehen. Und das ist dieses Bild, also es ist keine äußere Anatomie des Planeten.
Also diese Gernahme dadurch, dass man die Naturgewalt und dann sieht, wird man ja auch seelisch.
Ja, natürlich. Die unsere Seelenkräfte und auch diese Seelenkräfte stehen natürlich dann mit dem in Verbindung, auch was äußerlich sichtbar wird. Und das Wasser ist nicht umsonst auch ein sehr gutes Bild für das strömende Seelische, für das Astralische. Manchmal auch für das Ätherische ist es auch gut zu gebrauchen, aber auch gerade wenn diese stürmischen, starken Kräfte des Meeres oder so, die Meereswogen da sind, ist es meistens ein sehr treffendes Bild für die starken astralischen Kräfte. Und Man muss sich vorstellen, die schmeißen jetzt das alles zusammen und dann entstehen die festen Formen irgendwo. Und dieses Erstarren machen, das sind aber dieselben Kräfte, die im Geist brennen. Das heißt aber auch zugleich, wenn wir nur jetzt bei der Ebene bleiben, alle diese, ich will jetzt nicht einmal sagen, negativen Kräfte, weil negativ werden sie ja eigentlich, wenn sie einseitig werden. Ja, genau da ist das Problem. Wenn ich zwischen Wollust und Frigidität das Mittelmaß finde, dann wäre es eigentlich gerade das Richtige. Das Problem ist, dass es meistens entweder auf die eine oder auf die andere Seite gibt. Gier, wenn ich jetzt in völlige Appetitlosigkeit oder sowas hineingehe, Appetitlosigkeit gegenüber allen möglichen, nicht nur Essen, Trinken, wurscht was, ist es ja auch nicht richtig. Also, dann könnte ja gar nicht existieren auf Erden. Also auch da muss ich das Mittelmaß finden. Also das Problem ist immer die Abweichung, die zu sehr von der Mitte weggeht, ist das eigentliche Problem. Also nicht die Kräfte selber. Eben ohne diese Geizkräfte zum Beispiel gäbe es die ganzen Formen nicht. Die hängen stark zusammen. Also das passt sehr gut, dass die da drinnen sitzen. Und dann kommt als nächstes der Zorn. Das ist jetzt sehr interessant. Zorn. Der Zorn oder die Trägheit des Herzens.
Ja.
Das ist das andere. Trägheit. Also was über nichts mehr aufrecht alles geschehen lässt, ist so ganz in Apathie verfällt. Also, es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel einen gerechten Zorn, also wo man aufsteht gegen was einfach ungerecht ist und wenn ich aus der Trägheit des Herzens operiere, dann ja, ist eben so und wir reden mich nicht weiter. Ja, genau. Also ich teilweise nicht. Ich weiß nicht, welches das größere Problem ist. Das ist sehr gemischt. Das korrespondiert dann offensichtlich interessanterweise mit der Fruchterde. Die Fruchterde ist die belebende Schichte schlechthin. Also es gäbe kein, so wie es kein mineralisches gäbe, wenn nicht die Wassererde die Formkräfte bringen würde, und zwar den Gegenpol sozusagen bringen würde zu den kosmischen Formkräften. Also man muss sich immer vorstellen, bei allen diesen Dingen, es kommen einerseits die kosmischen Kräfte, die würden aber ewig kosmische Kräfte bleiben, wenn ihnen nicht von unten verwandte Kräfte entgegenkämen. Also das heißt, im Kosmos das Leben hängt also zusammen mit den kosmischen Ätherkräften ganz stark, aber damit es irdisches Leben werden kann, müssen die Kräfte der Fruchterde wirken. Warum die jetzt mit Zorn und mit der Trägheit zusammenhängen, habe ich im Moment keine Antwort darauf. Sage ich ganz offen. Ich kann nur sehen, also dass es dort jetzt nach Dante hinquert. Also würde der Region entsprechen. Im Moment habe ich keinen.
Naja, das Leben entspricht schon. Also mein ja. Leben entspricht schon der Trägheit. Ja. Schon
eine Verwandtschaft. Gut. Ich nehme es als Anregung.
Und da könnte man manchmal zornig werden.
Ja, das ist es wahr, ja. Genau. So, Feuererde. Da wird es jetzt also sehr interessant. Da kommen jetzt einmal die Ketzer beim. Und da ist das eigentliche Reich Arimans, das sind, also die hängen nur so ziemlich mit vier der sogenannten Todsünden zusammen, obwohl es eigentlich Laster sind, keine Sünden in Wahrheit. Der Unterschied zwischen Laster und Sünden ist ein momentanes Vergehen. der Laster ist eine schlechte Gewohnheit, die dauernd dann Sünden auslöst vielleicht. Und das sind eigentlich so bleibendere Dinge. Da geht es nicht um die einzelne Verfehlung sozusagen, sondern es geht um den Grundtenor, der da ist, der die Grundlage bildet. Daher sind es eigentlich so exakte 7 Hauptlaster zu bezeichnen, wenn man es ganz exakt nimmt. So, jetzt hört das Schema ein bisschen auf, jetzt kommen die Ketzer. Die Ketzer, die schmoren, nämlich die schmoren in der Stadt Dies. Das ist die Stadt Dies.
Den müssen wir
Feuerrot machen. Ich schreibe Dies her. Dies, der Name Dies kommt von Dies Pater, das war bei den Lateinern nichts anderes als eine Bezeichnung für den Herrscher der Hölle. Also, ob der jetzt Pluto heißt oder Ding oder Dies Pater manchmal auch heißt, das ist der Bereich und das ist das Reich Arimans, interessanterweise, die Feuererde. Dort sitzt der Ariman. Und da schmoren beim Dante die Ketzer in glühenden Särgen. Das ist das Bild da. Das Bild ist aber sehr gut, weil diese Särge, dieses Eingesperrtsein eigentlich, in dieses Ding, das ist was ganz Alemannisches irgendwo. Also es ist nicht einfach irgend so ein flackerndes Feuer, sondern das ist so ganz konzentriert jetzt. Das ist so eine glühende Schachtel sozusagen, in der man liegt. Das, ja, und das ist sehr intensiv dadurch. Und, aber andererseits, wieder eine ganz wichtige Geschichte, weil wir aus dem Bereich der Feuererde kommen, ist die Quelle alles irdischen, beseelten Lebens. Während also das Fruchterde alles Lebens schlechthin ist, also auch der Pflanzen, aber auch der Tiere, insofern sie ein Leben in sich haben, aber die Beseelung hängt mit dem zusammen. Das ist also nicht nur eine kosmische Seelenwelt, eine Astralwelt gibt, sondern dass es einzelne Astralleiber im Grunde gibt, hängt damit zusammen. Und das drückt sich auch bis in die Tiergestalt in alles aus, weil die Tiergestalt ist ein Abbild dieser seelischen Kräfte, eigentlich des astralen Kräfte. Ein Stier oder was ist ein Abbild eigentlich der Triebkräfte, die in ihm drinnen sind. Das formt das Bild eigentlich um. Und daher sagt Steiner ganz richtig, die Tiergestalten sind Imaginationen Arimans. Aber was kommt vom Kosmos ihm entgegen, was ganz was Hohes, die Tierkreiskräfte. Und die sitzen da oben. Also da können wir den Tierkreis dazu schauen. Den Cherubin. Und den Kreis. Das ist da, wo ich die Sterne hergezeichnet habe. Das ist dieselbe Ebene. Und das heißt also, irdische Tiere werden gespeist also aus den Kräften des Tierkreises und zugleich aus den Kräften der Feuererde da unten. Erst durch beides zusammen kommen die wirklich irdischen Tiergestalten zustande.
Sind das jetzt dann die Formen?
Die Formen, ja. Ja, das
Charakterhafte kommt von oben.
Genau. Mhm. Genau. Das gibt dem Ganzen eigentlich immer das gewisse Formhafte, und wodurch es in die Vereinzelung geht. Also das Einzelne, weil sonst würde das alles stehen bleiben beim Gruppenseelenhaften bloß, und die Gruppenseele würde sich aber gar nicht verkörpern in einzelnen Gestalten. Da wirkt natürlich auch dann sogar schon ein bisschen was von da unten mit, also dass diese Zersplitterung und so da ist. Also man darf nie das auch zu schematisch nehmen, sondern die Schichten wirken immer wieder miteinander. Und es wirkt etwas mit, auch schon bei der Fruchterde, dass einzelne Pflanzen entstehen und dass von jeder Pflanze Millionen Exemplare existieren, dass das hängt mit dem Zersplitterer zusammen. Also der wirkt mit dabei bereits und bei den Tiergestalten Theta. Das wirkt bereits mit, also das heißt, das ist nicht nur, kommt nicht nur von da, weil wenn das alles nicht da wäre da darunter, dann würde das alles in der Gruppenseelenhaftigkeit bleiben, ohne sich zu verkörpern. Dann hätte die Gruppenseele der Löwen und der Tiger und was weiß ich und der Hirsche und der Schlangen und sonst irgendwas, aber es käme nie bis zu einer wirklichen Verkörperung. Das wäre etwas, was höchstens da in der überirdischen Sphäre schweben könnte. Also weil in der Paradiesensphäre haben wir eigentlich noch nur die Gruppenseelen der Tiere und Pflanzen, so wie es ja in der Genesis auch geschildert, zumindest im ersten Bereich, also im Sechstagewerk. Also das heißt, zumindest bis ich hier an die Paradiesesphäre herankomme, weil das Sechstagewerk schwebt eigentlich noch über dem Paradies. Das schildert also das, was darüber ist. Und dann die zweite Schöpfung, wo Paradies ist und die Geschichte Adam und Eva und so weiter, da komme ich jetzt langsam in die Mondensphäre hinein. Und wir blieben eigentlich also über der Mondensphäre sogar stehen, wenn die Kräfte von unten nicht wirken würden. Also da hätten wir nur die Gruppenseelen.
Also mir kommt das nur zur Einleuchtung sofort.
Ja. Ja, es hat Systeme irgendwo, es stimmt. Ich meine, es ist ein bisschen kompliziert, aber.
Aber du findest das so gut.
Es ist. Wir tasten uns langsam heran. Es ist. Naja, es ist genial, also wie der ganze Kosmos gebaut ist oder wie er wirkt und wie viele Kräfte da zusammenwirken. Ich meine, das ist jetzt natürlich die allererste Oberfläche im Grunde davon, weil jetzt müssten wir über in die Details gehen und da. Also da ist noch endlos viel zu entdecken drinnen und da was nicht einmal Steiner schieben konnte schon auch gar nicht, weil nicht so viel Zeit war. Das ist einmal ein Überblick über das Ganze und da kann man eigentlich bei jedem Satz kann man erwarten, da geht es noch Kilometer weit in die Tiefe sozusagen oder in die Höhe, je nachdem halt. So. Erdenspiegel. Jetzt wird es kräftiger, jetzt kommen, muss man unterscheiden vom Zorn, die Gewalttäter.
Oh ja.
Die kommen jetzt und die werden entsprechend den Erdenspiegel Gewalt. Beim Erdenspiegel heißt deswegen vor allem Erdenspiegel, weil der sehr dezidiert wirklich alles Moralische ins Antimoralische umdreht. Also er spiegelt sich immer als das Gegenteil zurück. Also ein bisschen die Tendenz ist eh schon vorher auch da, aber da ist es sehr, sehr stark, dass er das also alles umdreht. Und die Gewalttäter, da sieht man, dass schon eine gewisse Zersplitterungskraft nämlich beginnt. Bei Dante fängt es dann nämlich jetzt an, sich aufzuteilen. Da war es nur immer, das sind die Ketzer, die Zornigen, die Geizigen, die Gierigen und so weiter. Die gibt es in ein paar Variationen, aber im Prinzip ist es ein Gesang in der Regel erreicht, um da durchzukommen. Jetzt wird es aufgeteilt. Jetzt gibt es schon mal drei große Gruppen. Es wird also deutlich geschildert, wie das jetzt aus drei Ringen besteht. Das ist also der siebente Höllenkreis, wenn man nachzählt. Und da ist es so, es fängt an mit den Gewalttätern gegen andere, Gewalt gegen andere. Das ist sozusagen noch die mildeste Form. Weil immer, je weiter ihr raufkommt, desto milder ist es. Also das heißt, Vorhölle ist ganz harmlos, Wollust ist noch nicht so schlimm, Gier ist schon schlimmer und je weiter ich da komme, Ketzer ist schon ziemlich schlimm natürlich, Gewalt gegen andere, noch schlimmer ist die Gewalt gegen sich selbst. Das sind dann also die Selbstmörder. Die, wo das bei Dante geschildert wird, also der Wald der Selbstmörder, die sind also dort verdammt dazu, ein pflanzenhaftes Dasein zu haben. Das heißt also, sie sind, wie soll ich sagen, das physisch-ätherische ist damit verbunden und das seelisch, also das astralische und das Ich kann das nicht in Wirklichkeit ergreifen und nicht durchformen. Und unter dem leiden sie fürchterlich. Also es wird dann so geschildert, der Dante bricht dann irgendwo einen Zweig ab und da rinnt das Blut heraus. Und da sitzen die Harpyen und so weiter, ja, die möglichen Schreckgestalten. Also Gewalt gegen sich selbst. Und die dritte und schlimmste Stufe ist Gewalt gegen Gott, beziehungsweise Gewalt wider die Natur, was sozusagen als dasselbe aufgefasst wird, also Gewalt gegen die Gesetzmäßigkeit des ganzen Kosmos, wenn man will. Also das ist die schlimmste Form. Wobei dann da im Mittelalter natürlich auch alles, was mit Homosexualität zu tun hatte, dort verortet wurde. Warum der Dante dann seinen großen Lehrer und eingeweihten Brunetto Latiniker dort hinsetzt, das ist mir immer noch rätselhaft irgendwo. Weil der ist nicht einmal irgendwo auf dem Läuterungsberg oder irgendwo in der Vorhölle oder was, sondern der sitzt dezidiert also in dem siebten Höllenkreis fest.
War er unzufrieden
damit? Ja, nein, andererseits schildert er auch, wie dankbar er ihm ist. Also das ist das Paradoxe drinnen. Das ist, also alle Überlegungen dazu, die ich bis jetzt gehört habe, haben mich auch noch nicht überzeugt. Aber man muss nicht alles gleich lösen. Gut, also da wird es schon sehr, sehr schlimm auf jeden Fall jetzt. Und ganz stark zersplittert sich eben dann im nächsten, im achten Höllenkreis. Das ist der, wo ich schon erwähnt habe, das spaltet sich jetzt in 10 Sacktäler. Und hier werden alle Formen des Betruges also Betrüger, aber im allerweitesten Sinn. Also da kehren die, das gehört zum Zersplitterer jetzt bereits dazu.
Und sind das offenbar wirklich Menschen?
Naja, nein, eben nicht. Das ist Dante natürlich selber überhaupt nicht klar, wie das passiert. Er geht natürlich aus, das ist die Seele des Menschen, also das heißt letztlich das Geistige. Seelische des Menschen. Da ist schon mal erstens die Differenzierung nicht wirklich bewusst da, was ist das Seelische, was ist das Geistige. Wir müssen ja eigentlich das Ich als Zentrum der Seele, als das eigentlich Geistige des Menschen unterscheiden vom Seelischen. Das ist einmal das Erste. Das gehört zwar eng zusammen, aber es ist nicht dasselbe. Also da ist ja bei Steiner die Unterscheidung ganz deutlich, dass man das auseinanderhalten muss. Das Ich als Zentrum ist das, was die Seele erst zu etwas Eigenem macht. Und erst in dem Maße, als das Ich die Seele bearbeitet hat, wird sie zu etwas Eigenem. Und das ist dann auch etwas, was die in Wahrheit Unsterblichkeit der Seele dann erst ausmacht. Das ist jetzt die Frage. Also das Ich ist im Prinzip unzerstörbar. Also da ist höchstens der kritische Punkt, aber was höchstens das ein großer Punkt, was da ist. Da ist ein großes Fragezeichen, weil da ist das schwarze Loch, das selbst das Ich irgendwo schlucken kann oder Teile schlucken kann. Aber alles, was in dem Bereich ist, kann dem Ich selber im Grunde nichts anhaben. Aber es kann natürlich also einen seelischen Schaden erzeugen. Und alles, was beschädigt ist, seelisch, wird hier im Kamaloka-Bereich abgelegt. Oder Das ist jetzt die Frage, kann es schon aufgelöst werden, dann ist der Mensch schon sehr weit in seiner Entwicklung. Dann muss er schon so weit sein, dass er Geist selbst, also das nächsthöhere Wesensglied entwickelt hat. Weil dann habe ich die Fähigkeit, negative Seelenkräfte nicht nur auszuscheiden, sondern sie zu verwandeln, aufzulösen, zum Beispiel negative Seelenkräfte. Solange wir das nicht können, solange wir so unter Anführungszeichen nur in der Ich-Entwicklung drinnen stecken, wobei das nicht so drinnen ist, weil wenn ich Ich-Entwicklung mache, dann arbeite ich auch am Seelischen und dadurch entsteht dieses Höhere des Geistes. Aber halt bei manchen mehr, bei manchen weniger und insgesamt nur relativ wenig. Also das heißt, das meiste wird nur ausgeschieden und das ist eben genau das, was da hinunterteufelt. Das ist das, was da die Schichten anfühlt, da unten sozusagen. Und das fängt wirklich an, ich sage im Bereich schon über der Erdoberfläche bis in die Tiefen hinunter geht es. Also die Erde ist, seit die Menschheitsentwicklung begonnen hat, immer mehr mit solchen Kräften durchsetzt. Und das macht den Bereich aus. Und das sind die Kräfte, die wir jetzt immer zu spüren kriegen. Wenn wir jetzt eine Inkarnation herunterkommen, kommt von da immer was mit hinein. In unser Seelisches, in unseren Astralleib einmal hinein. Also in unseren Seelenleib und in das eigentlich Seelische auch hinein. Und das sind die großen Probleme. Und da unter Betrug fällt jetzt alles Mögliche, da gehören die Falschmünzer dazu, die Alchemisten dazu, da gehören die Betrüger an der Person, die sich für den anderen ausgegeben haben. Das sind viele Beispiele, halt, die der Dante aus seiner Zeit heraus nimmt. Aber Betrug hat so was zu tun mit, naja, mit Trug, mit Trug, mit Lüge, und das ist eigentlich ein sehr schlimmes Vergehen, weil im Geistigen muss absolute Wahrheit und Wahrhaftigkeit herrschen. Und wo die nicht herrscht, ist es ganz schlimm um das Seelisch-Geistige bestellt. Und das ist in gewisser Weise noch schlimmer als die Gewalt zum Beispiel. Für uns äußerlich mag es anders ausschauen. Also einer, der jetzt, weiß ich, mit dem Säbel durch die Stadt läuft und so viele Leute niedersäbelt damit, das ist schlimmer als die Bankbetrüger vielleicht oder sonstiges. Ist einem übrigens die Frage, wie viel nicht von, jetzt nur im äußeren Sinn genommen, an Betrugssachen stören in unser ganzes Sozialleben hineinwirken, ob das nicht in Summe noch viel schlimmere Auswirkungen hat, als dass der jetzt vielleicht fünf Leute mit seinem Säbel umbringt, was schlimm genug ist. Aber da sieht man die äußere Brutalität, aber die Wirkung von dem ist vielleicht in Wahrheit viel, viel größer und stürzt viel mehr Menschen ins Elend und beeinflusst also die ganze Entwicklung viel negativer. Ich meine, da brauche ich das ganze Finanzsystem gerne, wenn man es bis heute läuft.
Mir fällt das so ein.
Ja.
Die IS-Leute,
ja,
die haben ja für sich ein überzeugendes Motiv,
ja,
warum sie,
ja,
zur Gewalttat kommen.
Ja, ja.
Das hat mich jetzt deine Schilderung.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Na, das ist ja der Punkt. Es ist selbst dabei ist irgendwo ein nachvollziehbarer Hintergrund, ja, da. Das ist der Punkt. Und wenn ich den jetzt isoliert herausnehme, dann und auf das nur indoktriniert werde, dass andere alles nicht sehe, ja, dann ist das die notwendige Konsequenz fast. Das heißt, die bewegen sich, ja, genau in dem Bereich.
Genau.
Das ist der Punkt. Und sie sehen aber den ganzen Rest im Grunde nicht. Das ist die Problematik da. Darum versuchen wir jetzt wirklich den. Ja, da schleppert es schon.
Ich mach's schon. Ja, ja.
Jetzt ist es so. Naja, wir kommen in die schlimmeren Bereiche. Das ist deutlich. Ja, also, man muss bei den Dingen wirklich sehr genau hinschauen und es ist wichtig, den gesamten Überblick zu haben. Wirklich von der höchsten Spitze bis da unten. Die Probleme lassen sich alle nicht lösen, wenn ich die nur in dem kleinen Bereich sehe. Also wie gehe ich mit Gewalt um? Wenn ich jetzt nur den kleinen Bereich da sehe, dann finde ich keinen Ausweg. Dann finde ich keinen Ausweg, mit Sicherheit nicht. Und das Letzte sind die Verräter. Das heißt Verrat am Geistigen überhaupt. Im Grunde ist damit letztlich gemeint. Also das heißt, die totale Geistverleugnung ist es. Das ist dann, wenn ich Verrat begehe. Ja. Da sind wir also ganz im Bereich der Asuras schon drinnen. Das geht also da hinein, das heißt, man sieht also, was heute schon sehr dominierende Kräfte sind, wir haben einerseits diese Gewalttätigkeit, eben auch Gewalt gegen sich selbst, Selbstmordattentäter, also das ist ganz stark drinnen. Und na, das Betrugsding ist zweifellos, also auch hat die Weltherrschaft, ich möchte fast sagen, in dem sind wir drin und Verrat, das lasse ich jetzt aber offen, wie es ist, aber also das heißt, es ist heute in unseren Tagen schon ein sehr starker Einfluss auf diese Asura-Sphäre da. Und was jetzt dann in Zukunft immer größeres Problem, wenn das sein, was mit den Sauerkräften zu tun hat, was also wirklich dann im Kern gegen das Ich geht. Das ist dann die nächste Herausforderung, aber jetzt sind wir immer mehr dran mit dieser Antitrinität, wenn man so will. Wobei sie nicht gleichwertig ist, der Trinität oben, also in keiner Form, weil man ja sieht, dass schon das Gegenbild zur Trinität wäre eigentlich der Punkt da unten. Aber die drei sind schon trotzdem eine sehr starke Verbindung, also eben wo durch das starke Zusammenwirken von Luzifer und Ahriman bei aller Gegnerschaft, aber sie wirken so zusammen, dass man oft ja heute wirklich ist nicht mehr drinnen kann, wer ist das jetzt? Und weil immer beide beteiligt sind da und beide ganz wesentlich sind und das ist das wesentliche Tor, durch das die in Asuras dann wirken können. Da entsteht dann also wirklich eine unheilige Allianz. Mhm. Also da sind wir gerade mittendrin. Das ist jetzt sehr schnell in Entwicklung begriffen. Ganz offensichtlich, also das zeigt die Zeiterscheinungen ganz deutlich. Und Ketzertum in dem Sinn, also, dass man nimmt, also mit dem Geistigen nichts am Hut zu haben, das ist sowieso auch sehr stark. Weil das steckt letztlich ja irgendwo dahinter. Also das fängt ja mit dem Arimanischen an, das Arimanische schafft das, also den Menschen vom Wissen sowieso, aber auch vom Glauben, das heißt Glaube ans Geistige, wenn man es jetzt richtig versteht, heißt also, dass man ein Vertrauen dazu hat, dass es das gibt. Das heißt nicht, ich glaube was, wo man nichts Genaues weiß und wo ich eigentlich eine innere Überzeugung davon habe, ohne sie jetzt halt logisch begründen zu können. Muss ich auch nicht, aber wo das einfach in mir lebt und ich weiß das genauso wie, ich kann nicht einmal begründen, logisch gibt es die Welt wirklich um mich. Wenn man es philosophisch begründen wollte, kommt man darauf, man kann es nicht begründen, trotzdem zweifle ich nicht daran, dass ich mich jetzt auf den Sessel da hinsetzen kann und dass der Wirklichkeit ist, dass der wirklich da ist. Eigentlich kann ich es aber nur glauben, dass er wirklich da ist. Ich kann es nicht streng beweisen, weil alle Beweise, die mache, physikalisch oder sonst wie, können meine Hirngespinste sein. Das kann man alles ausspielen, das
aber dein haben. Leib bleibt nicht in der Luft schweben, wenn du dich da hinsetzt.
Ja, ja.
Das ist auch wirklich ein schlüssiger
Das Bereich. Sieht danach aus, ja. Das sieht danach aus, irgendwie. Ist richtig, ja, ja. Aber trotzdem kann ich glauben, das ist ein intensiver Traum von mir. Es ist eine große Einbildung von mir. könnte sein. Also beweisen kann man für uns gar nichts. Also das heißt, der Glaube ist in Wahrheit überall notwendig. Ich muss auch das glauben, was ich weiß, um es als Überzeugung in mir zu tragen in Wahrheit. Das ist nämlich das Spannende, aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Ja, also das sind jetzt eben vor allem die Gegenkräfte, mit denen wir zu reden haben. Aber zugleich eben, was ich immer betonen möchte, es sind auch die Kräfte, die notwendig sind, dass wir überhaupt eben auf Erden sein können in der Form und dass wir hier unsere Freiheit uns erarbeiten können, die wir wirklich nur hier an der Grenzlinie uns erwerben können. Und daher schaut es bei denen anders aus. Und sie haben nicht diese Freiheit, die der Mensch zumindest entwickeln kann, aber es ist ein anderes Kapitel, aber die möglich ist. Aber der Preis dafür ist diese ganze Schicht da unten und die ist gewaltig und die verdient es, was er verdient es, es besteht eine bittere Notwendigkeit, mit der auseinanderzusetzen. Weil die Kräfte, wenn wir jetzt zur Verkörperung drinnen kommen, sind alle diese Kräfte irgendwo in uns. Also es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht von allen da irgendwo was in sich trägt, damit er sich überhaupt verkörpern kann. Und mit dem muss ich mal erst fertig werden. Und da kann ich ein sehr gut entwickeltes Ich haben, das weit ist, aber es, wir sind eben alle mitsammen noch nicht so weit, dass wir uns unser ganzes Leibeswillen selber schaffen können. Und dazu zählt der physische Leib, der Lebensleib, die Lebenskräfte, aber eben auch der Seelenleib, also der Astralleib. Und den brauchen wir aber, um unsere Seele auszubilden, als Bindeglied zwischen unserem Geistigen und dem Leiblichen. Und das heißt, das müssen wir nehmen aus dem, was im Grunde da vorhanden ist. Wir nehmen schon aus den kosmischen Sphären ein bisschen mit, aber sehr Wesentliches, damit es überhaupt ein Astralleib wird, muss von da kommen. Und vor allem treffen wir hier halt auch die ganzen Aschereste, die wir in früheren Inkarnationen zurückgelassen haben, und da haben wir uns alle ausgetobt in diesen Richtungen. Das ist eben so. Und vieles wird noch eine Zeit brauchen, bis unser Ich stark genug ist, um das aufzulösen. Weil in dem Maße, wo wir das auflösen können, entwickeln wir so richtig Geist selbst dann im Grunde. Weil das besteht vor allem auch in der Fähigkeit, das auflösen zu können. Und die müssen wir uns erst erwerben.
Ja, und dann gestaltet man seinen Körper auch damit. Also das, was eigentlich erbt ist, gestaltet man damit.
Gestaltet man damit auch um. Ich meine, das ist jetzt eine zweite Ebene noch, die dazukommt. Also, weil wenn man zu einer Verkörperung herunterkommt, sucht man sich eine geeignete Vererbungsströmung einmal. Die kann besser passen oder schlechter passen, je nachdem, was möglich ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man ja zu den Menschen, also wo man geboren wird, eben irgendeine schicksalsmäßige Beziehung hat aus früheren Inkarnationen. Also jetzt muss einerseits die Genetik sozusagen passen, damit ich einen Körper bekomme, der halbwegs zu dem passt, was ich mir als Aufgabenstellung untergenommen habe. Zweitens soll ich zusammenkommen mit den Menschen, mit denen ich karmisch irgendwie verbunden bin. Also das heißt, es sollte sich einmal bei den Eltern vereinigen. Und das Dritte ist, ich muss aber eine ganze Menge ätherische, astralische, also seelische Kräfte aus der kosmischen Sphäre, aber eben auch aus der Erdensphäre her aufnehmen. Und die teilweise vermittelt werden, auch bereits als Elternpaar oder wie, aber die stehen alle unter dem Problem, dass sie aus dem hier schöpfen müssen. Aus dem muss das geschöpft werden. Das ist das Material, das vorhanden ist. Das heißt, ich kann sagen, ich bin ein toller Holzschnitzer und Holzbildhauer und alles, aber ich habe eigentlich nur relativ minderwertiges Fichtenholzende. Mehr gibt es nicht. Dann werde ich nicht so tolle Plastiken schaffen können, als wenn ich ein anderes Holz zur Verfügung habe. Das ist das Problem. Und nur ist da also mittlerweile ist sehr, sehr schlecht bestellt. Das ist, weil wir sind eigentlich immer noch, obwohl wir über den Mittelpunkt der Erdentwicklung darüber sind, so, dass das Negative da eher noch immer im Anwachsen ist als im Abbauen. Eigentlich müssen wir schon langsam dorthin kommen, das abzubauen, diese negativen Kräfte drin und die loszuwerden. Aber es ist im Moment, habe ich zumindest so den Eindruck, dass also noch sehr viel drauf geladen wird. Also, weil es gibt schon einen Teil von negativen Kräften, die durch unsere Taten entstehen, die durch den Christus aufgelöst werden. Aber da bleibt eben immer ein anderer Teil, es bleibt ein Erdenrest zu tragen, eigentlich. Und das ist der, den.
Der wird größer.
Der wird größer, das ist das Problem. Ich meine, alles, was darüber hinausgeht und dadurch, dass wir eben diese Fehler begehen und dadurch dieses Negative durch den Einfluss der Widersacher erzeugen, das ist einmal das, was nur wir auflösen können. Aber das schlägt natürlich trotzdem Wellen in der ganzen Welt und verändert das ganze Weltgefüge im seelisch-astralischen. Und das ist es aber, was der Christus trägt. Also die sozusagen die Wirkung unserer Sünden im ganzen Weltgebäude, das nimmt er eh auf sich, weil wir wären gar nicht fähig, das aufzulösen. Aber den Kern sozusagen, der im Grunde uns betrifft, den müssen wir auch wirklich selber auflösen. Also der Christus kann sozusagen uns abnehmen, dass wir Irrläufer durch die Welt saust und alles abonniert, tut er ohnehin, aber den Irrläufer selber müssten wir auflösen. Also er verhindert, dass noch größerer Schaden entsteht. Das ist, dass ich habe die Sünden der Welt auf mich genommen. Das heißt nicht, dass der Christus kann nicht und tut es auch nicht, die Dinge auflösen, die nur wir auflösen können. Das ist der Punkt. Also das wäre ein Missverständnis, wenn also die du bist erlöst von den Sünden, das heißt, hurra, jetzt bin ich los, alle. Das ist eben der Irrglaube. Das ist auch die Problematik halt ein bisschen bei der momentanen Kirchenlehre, wo da sie den Reinkarnationsgedanken nicht haben, dann ist das so, wenn du dich auch in der letzten Lebenssekunde noch zu Christus bekennst, dann ist das alles weggeblasen irgendwo. Weil selbst vom Kamarok, also vom Fegefeuer, spricht man ja so nicht mehr wirklich. Die neueste theologische Richtung, oder neueste ist eh schon seit einiger Zeit, ist ja, dass man mit dem Tod sowieso in die Zeitlosigkeit geht. Das heißt, dann ist der jüngste Tag eh gleich da und von da geht man in die Auferstehung. Sofern man nicht verworfen wird, aber das heißt, es geht ruckzuck. Damit hat man eleganter das Problem gelöst, weiter darüber nachzudenken, was passiert nach dem Tod. Dann bin ich mit einem Schritt in der Seligkeit. Aber so einfach ist es eben nicht. Also es ist im Gegenteil, es ist ziemlich komplizierte Geschichte. Naja, in diesem Sinn, wenn wir uns weiter damit beschäftigen, es gibt noch viel zu sagen dazu. Es hängt dann die ganze Kain- und Abel-Geschichte auch irgendwo damit zusammen, die auch nämlich mit beiden Bereichen zusammenhängt. Und in der Bibel wird eigentlich nur die eine Hälfte der Geschichte geschildert und die andere hat mit dem da oben was zu tun. Und
mit dem Kain-Schicksal.
Ja. Gut, aber das ist der nächste Schritt dann. In diesem Sinne für heute danke.
Danke, lieber Wolf.
Hört. Nein, deiner läuft.